Recruitment on the Road, dein Podcast mit Themen, Trends und Stimmen aus der Staffing-Branche. Herzlich willkommen wieder zurück bei Recruitment on the Road, der Staffing-Podcast, der dir Entrepreneure im Staffing vorstellt. Die meisten meiner Gäste sind ja reine Branchengeschöpfe, will heißen, sind entweder direkt oder kurz nach der Ausbildung oder dem Studium in unsere wunderschöne Branche so reingerutscht. Bei unserem heutigen Gast ist dies ganz anders. Er ist in den USA aufgewachsen, hat eine 15-jährige Karriere in Deutschland im Investmentbanking-Bereich, bevor er in unsere Branche gekommen ist. Und wie sich das zugetragen hat, wird uns heute sicherlich noch erzählen. Big Shoutout to our today's guest, Christian Randolph Calvar. Herzlich willkommen, Gründer und Inhaber der Professionals, IT Professionals AG.
Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor wir mit den Fragen starten, lieber Christian, würde ich dich gerne noch unseren Zuhörenden vorstellen. Ist das okay mit dir?
Natürlich, gern.
Christian ist in Culver City geboren. Dass der Geburtsort der gleiche ist wie sein Familienname, ist reiner Zufall. Zumindest sagt er das. Culver City ist in County Los Angeles und in der Nähe des bekannten Flughafens in Los Angeles. Dort ist er bis zu seinem 5. Lebensjahr aufgewachsen und Christian war schon als Kind nach dem Motto ganz oder gar nicht unterwegs. Er hat zum Beispiel nie gebrabbelt als Kind, sondern hat direkt vollständige Sätze gesprochen. Und wer ihn heute kennt, der weiß, dass ihm das heute auch noch auszeichnet. Er macht entweder etwas ganz oder gar nicht. Mit 5 ist er nach Hamburg gekommen, weil seine Mutter aus Hamburg kam. Und dort hat er eine beschauliche Jugend, unter anderem als Stammesführer bei den Pfadfindern. Was man da macht, erzählt uns vielleicht auch gleich nochmal. Und nach der Schulausbildung hat er eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann gemacht und ist über Umwege im Jahre 1986, da war ich ja ganz jung noch, in die Schleswig-Holsteinische Landesbank als Programmierer gestartet. Ab 1990 ging es für 15 Jahre zur Deutschen Bank im Bereich Wertpapier- und Devisengeschäft. Da hat er das Wertpapierabwechslungssystem mitentwickelt und war zum Beispiel auch in Tokio in Auslandseinsatz. Also spannende Vita. Seine Vertiefung war E-Mail- und Wertpapiersysteme. Von dort aus ist er zur BZ Bank und hat dort das Murex-System als Projektleiter betreut. In 1998 ging es dann zur Commerzbank als Externer und da bis zum Abteilungsleiter für die technische Seiten des Handels. Nach der Commerzbank, und jetzt kommt's, ist er Freiberufler geworden, war bei der Hellaba, also die Hessische Landesbank, als Spezialist vom Betreiben von Murex eingestellt. Und nebenbei hat er eine Firma aufgebaut mit der Idee, dass er als Beratungsdienstleister Leute fest einstellt, die dann in die Beratung zum Kunden rausgehen können. Und das mit Schwerpunkt im Murex, das ist sein Steckenpferd. Und dann kam so mit der Zeit die Idee, dass man neben den Festangestellten auch die Freiberufler mit reinnehmen könnte, um die dann in Projekte zu vermitteln. Und aus dieser Geschichte, aus diesem zarten Anfang, ist eine über 20-jährige Performance als Personaldienstleister Staffing-Unternehmen geworden, wo er viele Rahmenverträge mit diversen Großbanken geschlossen hat und in allen Vertragsarten Temp, Perm, Managed Service, Payroll Services Erfahrung gesammelt hat. Und abschließend möchte ich sagen, Christian ist nicht gerne in der Öffentlichkeit und ich bewundere ihn sehr, dass er heute trotzdem in den Podcast Recruitment on the Roads gekommen ist und sich unseren Fragen stellt. Danke, Christian, nochmal und schön, dass wir die Zeit hier zusammen verbringen können.
Vielen Dank für die Ausführungen.
Stimmt denn alles? Habe ich alles richtig recherchiert gehabt?
Es ist DZ-Bank, nicht BZ. Ja, und Schleswig-Holsteinische Landschaft, die gibt es nicht mehr. Hört sich an wie eine Gärtnerei. Ist aber tatsächlich ein ritterschaftlich-knappschaftliches Spezialinstitut gewesen. Es hat früher Roggenbriefe rausgegeben. Ne? Also wenn die Bauern kein Saatgut hatten, dann haben die dementsprechend, das konnten sie Geld dafür bekommen. Halt, ne?
Oh, wow. Sie halt vorab, damit sie Saatgut kaufen können und dann später, wenn sie es geerntet haben, mussten sie es wieder einlösen.
Haben sie dann dementsprechend, mussten so und so viel mehr abgeben halt als das. Das war der Vorgänger und dann nach dem Krieg wurden dann die ganzen Sondervermögen, die in den verlorenen Gebieten von Deutschland sind, dementsprechend dort reingemerged und die wurden dann verwaltet. Also wenn du noch Schulden hattest aus alten Zeiten und hast in Mähren hattest du einen Hof, dann musstest du das immer noch zurückbezahlen halt.
Alles klar. Christian, meine erste Frage ist ja immer, das ist meistens die spannendste Frage vom ganzen Podcast. Ich habe es ja schon angedeutet. Wie bist du in diese Branche gekommen? Wie hat sich das da zugetragen? Wann hattest du Ideen, dass man da Freiberufler noch dazu nehmen könnte? Erzähl doch da mal kurz einen Schwank aus deiner Vita.
Ich war ja fast mein ganzes Leben lang bei einer Bank beschäftigt, ja. Und bin ja zuletzt dann bei der Commerzbank gewesen, dort als Freiberufler. Mhm. Und im Rahmen der Freiberuflichkeit habe ich natürlich auch diese Seite kennengelernt. Man wollte aber nicht, dass ich lange dort bleibe, bin sondern ja dann relativ schnell aufgestiegen dort in den Rängen und habe dort dann aber auch unter anderem die Funktion gehabt, wir haben eine relativ eigenständige Sektion gehabt innerhalb der Commerzbank zu dem damaligen Zeitpunkt. Das wäre heute vermutlich gar nicht mehr möglich, aber damals war das Investmentbanking extrem stark unter Mehmet damals. Und das heißt, die externen haben wir selber eingekauft. Und als Teil meiner vielen Aufgaben, die ich hatte, war unter anderem auch das Beschaffen von externen. Wir hatten, ich glaube, bis zu 250 Externe hatten wir beschäftigt bei uns im Bereich in verschiedenen Aufgaben. Und das war unter meiner Hoheit. Also ich habe die Verträge abgeschlossen, ich habe mit den Agenturen verhandelt. Insofern kannte ich dann die Seite davon. Und als es dann die Entscheidung gab, was ich dann weitermache nach der Commerzbank, hat sich das dann angeboten. Ich habe mit meinem...
Darf ich da nochmal eine Frage stellen? Natürlich. Das war ja weit vor meiner Zeit. Wie war denn der Einkauf von 250 Externen damals? Wie waren die? Welche Personaldienstleister gab es damals schon im letzten Jahrtausend?
Viel gibt es nicht mehr davon. Ich weiß ja alle nicht mehr. Es gab, glaube ich, eine, die, wie hieß die denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich.
Also aber die ganzen Namen, die man heute kennt, hat es damals ja noch nicht
also gegeben. Also Hayes gab es natürlich damals auch. Ne?
Das war James Harwood.
Elan gab es. Nee, ohne IT, Elan okay. einfach. Ja. Mhm. Die waren noch meine ersten.
Kommen die nicht aus der Schweiz ursprünglich, Elan?
Ich war in England angestellt. Ja. Die Fiona Horgan, eine extrem attraktive und nette Frau, hat mich damals geschanghaiert, als Berater anzufangen. Insofern, es gab es damals schon.
Okay.
Ja. Ich weiß nicht, ob sie aus der Schweiz kam. Also das war damals eine englische
Firma. Ja, weiß ich nicht. Ja. Gibt es denn noch die Fiona Horgan?
Nee, die ist irgendwann nach Australien ausgewandert. Okay. Danach habe ich sie dann nicht mehr gesehen.
Okay. Ja. Also unsere Anne Swain, die hier Absco vor 26 Jahren gegründet hat, war ja zu dieser Zeit auch vermittelt am Markt tätig und hat auch im Bereich Banking, IT, Finance vermittelt und hatte eine große Runrate in Frankfurt und hat auch gesagt, sie musste immer nach Frankfurt dann Businesspartner treffen oder Contractor treffen. Da hat man seine Runrate eingeladen, keine Ahnung, 15 bis 35 und hat dann einmal auf die Firma getrunken.
Oder auch mehrfach, ja.
Oder mehrfach.
Ja, ja.
Gibt es ja heute auch nicht mehr, oder?
Gott sei Dank nicht. Meine so. Leber würde das nicht mehr aushalten. Halt, ja.
So Sachen, die sich verändert haben und gut sind, gell?
Für mich, ja. Ich meine, das hat auch seinen Charme gehabt halt. Ne? Heute ist ja alles sehr viel technischer geworden. Ne? Ja. Früher war das sehr viel menschlicher. Aber ich meine, du kennst das vielleicht auch noch. Früher wurden halt CVs, kriegte ich von den Agenturen, was ich dann reingeschickt bekommen habe. Das war dann der CV und da hat man den Firmenkopf halt oben drauf kopiert und dann durch Fax geschickt halt. Ne? Das kann man sich heute irgendwie so nicht mehr vorstellen, auch von der Qualität halt nicht. Halt, ne? Da arbeiten wir auch ganz anders, aber das war damals gang und gäbe. Ne? Das war ein sehr schnelllebiges Geschäft und die englischen Agenturen, wir halt heute auch noch, haben einen ganz anderen Ansatz gehabt. Und da wir im Investmentbanking waren, haben wir da einen großen Schnittpunkt gehabt und die haben uns also überlaufen schon beinahe. Ne? Wir haben auch sehr selektiert, aber trotzdem war die Mehrzahl der Firmen, mit der wir zusammengearbeitet haben, waren aus der Richtung.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ja erst 2006 in die Branche eingestiegen. Ich habe zwar eine Ausbildung 1996 gemacht, da habe ich noch mit Fax gearbeitet, aber als ich dann bei Hays angefangen bin, war das Fax nicht mehr so. Das heißt, ihr habt den CV genommen, geht an den Drucker, habt dann so ein Firmending, habt es da drauf kopiert, habt den ausgedruckt und habt den dann an den Kunden gefaxt. So lief das Business.
So haben wir es bekommen, damals bei der Commerzbank. Wir haben das nicht mehr so gemacht.
Okay.
Als wir dann damit angefangen haben, 2001, haben wir das schon richtig gemacht.
Okay.
Ja. Aber so lief das halt bei den englischen Agenturen. Da ging es nur darum, möglichst Masse dann zu produzieren und dann möglichst schnell dann die Sachen rauszuschicken.
Hat sich das heute verändert?
Bei den englischen Agenturen weiß ich nicht so. Die überschwemmen meinen zuweilen dann auch immer noch mit CVs. Aber grundsätzlich ist die Qualität, glaube ich, besser geworden. Ich glaube, die Kunden sind auch anspruchsvoller geworden und wissen halt, dass ein normales Fax-CV dann halt auch nicht das Richtige ist. Halt, ne?
Ja.
Wir machen sowas schon lange nicht mehr.
Alles klar. Ja. Okay. Das war also dein Einstieg in die Branche?
Das war der Einstieg in die Branche 2001, 2002. Ursprünglich nur mit wirklich hochqualifizierten Murex-Experten.
Murex ist ja ein Handelssystem, gell?
Ist ein Handelssystem, genau. Kann alle Arten handeln in der Zwischenzeit. Damals war es vor allem ein Equity-Handelssystem. konnte aber auch FX und auch die anderen Produkte halt handeln, wenn man das
Kannst du das für die Nicht-Finance-Leute erklären, was Equity und...
Equity ist alles, was Wertpapiere ist und die FX ist halt Foreign Exchange, also Währung handeln oder Währungspaare handeln, Optionen. Das ist ein Optionshandelssystem eigentlich gewesen, also letztendlich das Recht darauf, in einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Umstand herum etwas auslösen zu dürfen halt. Na, wenn es um 3 Uhr nachmittags regnet, darf ich den US-Dollar für $1.10 kaufen.
Ja. Wetten auf die Zukunft.
Irgendeine Wette auf der Zukunft, genau.
Ja. Okay. Aber heute mittlerweile kann man damit auch Rohstoffe handeln, oder?
Commodities gehen auch.
Weil Trafigura zum Beispiel war mal ein Kunde bei uns und die haben Murex eingekauft in der Schwendzug.
Strom auch in der Zwischenzeit, ne? Also Großhandelsstrom kann man auch darüber handeln. Die haben sich auch ausgebreitet. Als ich mit Murex angefangen habe zu arbeiten in Tokio, das war das erste Mal, dass ich mit denen zu tun hatte, damals auch für die Deutsche Bank, waren da 14 Leute im Büro. Als ich dann bei der DZ Bank angefangen habe, mit denen zu arbeiten, hatten die schon, ich glaube, 70 Mitarbeiter. In der Zwischenzeit ist das ein riesiger Laden. Ich weiß nicht genau, wie viele Mitarbeiter sie haben, aber ganz, 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 ganz viele Leute. Und das ist was anderes heute, als was es damals gewesen ist.
Welche Handelssysteme gibt es? Wer ist da so die Competition von denen? Gibt es da noch welche oder sind die allein am Markt?
Nee, sie haben schon ein Alleinstellungsmerkmal. Es gab Summit sehr lange, war ganz stark dabei.
Summit,
ja, aber das hat stark abgenommen. Es war ein sehr entwicklungslastiges System. Mhm. Es gibt da noch irgendwelche Außenseiter, aber Murex ist das, meiner Meinung nach, das prädominant Handelssystem auf der Welt. Die sind auch im Mittleren Osten und in Asien sind die jetzt ganz stark vertreten. Man muss ja sagen, dass Europa in Bedeutung vom globalen Handel abnimmt und der Mittlere Osten und auch, ich sag mal, Dubai und Co. Und Asien viel, viel wichtiger werden. Und da sind die jetzt halt auch sehr stark unterwegs halt.
Okay, dann 2001 bis 2025. Was hat sich in den 24 Jahren getan? Was waren die Highs und Lows deiner Staffing-Laufbahn?
Wir sind wahnsinnig gewachsen, wo ich sehr stolz drauf bin. Wir haben viele Herausforderungen gemeistert. Wenn man sich mal überlegt, was da alles passiert hat, die Scheinselbstständigkeit, die hochgekocht hat, das war ja ein ganz großer Punkt, der da passiert ist. Wir haben die Euro-Krise gehabt oder letztendlich den Zusammenbruch des Baumarktes in den Vereinigten Staaten mit den ganzen Derivaten, die sie da gemacht haben.
Commodity-Krise 2014,
ja, genau.
Finanzkrise 2009,
das sind alles
Corona-Krise 2021.
Corona war für uns ganz interessant. Also die anderen Krisen haben uns immer wieder betroffen, aber nicht so stark. Banken sind da halt ein bisschen speziell, ne? Also manchmal hat uns das geholfen und so, also auch in der Corona sind wir extrem gewachsen. Das war bei anderen Häusern nicht so. Uns ging es gut währenddem. Also wir haben uns auch ganz anders aufgestellt als andere. Wir haben keine Kurzarbeit gemacht, wir hatten auch gar keine Zeit für gehabt, sondern wir haben voll weitergearbeitet und haben sogar, glaube ich, nochmal eingestellt während der Zeit, weil wir einfach noch Bedarf hatten. Wir funktionieren da vielleicht ein bisschen anders, aber wir haben auch nicht so viele Reserven, dass wir hätten abbauen können halt.
Ja, verstehe ich. Also Christian, jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet. Was war denn jetzt dein definitives Down and Highlight?
Die größte Enttäuschung, die ich hatte eine Assistentin und die hat mich um 60.000 Euro betrogen.
Oh, okay.
Zu einem Zeitpunkt, wo das auch sehr wehgetan hat.
Ja, und tut wahrscheinlich immer weh, menschlich gesehen, gell?
Menschlich war das, sie hatte uneingeschränktes Vertrauen von mir. Und sie hat, ich glaube sogar in guter Absicht, hat sie versucht, einen Vertrag mit einem Stadtwerk abzuschließen. Und irgendwas muss dann da schiefgegangen sein. Was genau, wissen wir nicht. Tatsache ist, diese Verträge sind nie zustande gekommen, aber in den Büchern war alles drin. Ne? Wir haben also Unterschriften vom Kunden gehabt, wir haben Rechnungen gehabt, wir haben Zeitzettel gehabt. Also es war in Perfektion gefälscht.
Ach so, quasi fingierte Freiberufler im Projekt.
Ja, die Freiberufer gab es auch. Ich habe also die Firma, ich musste es nachher tatsächlich untersuchen und herausfinden, was da passiert ist. Und bin tatsächlich dann, bin ich zu der Firma gefahren, habe gesagt, sie soll mir jetzt mal bitte sagen, was da passiert ist.
Ja.
Diese Firma ist tatsächlich von uns beauftragt worden. Ich habe sie auch unterschrieben, den Vertrag, weil ich auch gedacht habe, alles wäre in Ordnung. Ich hatte ja auch einen Vertrag von den Stadtwerken.
Klar.
Es war nicht so, dass ich nicht den Vertrag von den Stadtwerken hatte. Also haben wir die Firma auch beauftragt und die haben uns auch eine Rechnung gestellt. Und diese Rechnung, zumindest die erste, habe ich auch bezahlt halt, ne? Und das waren dann 30.000 Euro. Und die zweite, die haben wir, glaube ich, nicht bezahlt, aber die Forderung stand letztendlich im Raum.
Ja.
Und wir haben natürlich dann noch hohe Kosten gehabt. Und wir haben uns dann irgendwann an die Stadtwerke gewandt und gefragt, warum sie dann nicht zahlen würden. Merkwürdigerweise.
Weil keiner da war.
Ja, weil gar kein Vertrag da war. Und es gab dann ziemlichen Ärger. Die haben auch Anzeige erstellt gegen uns, also natürlich auch mich, weil sie gesagt haben, erstmal könnte es versuchter Betrug sein, dass wir versuchen, irgendwie Geld rauszukriegen. Ja. Das konnten wir beilegen. Die Mitarbeiterin ist natürlich sofort entlassen werden, aber das war ein tiefer Schlag für mich halt.
Ne? Das glaube ich. Ja. Das, mir ist mal sowas Ähnliches passiert, nicht ganz so tief, aber einfach auf Kunde nicht beauftragt, Freiberufler trotzdem beauftragt und dann durchgelaufen und nicht sagen wollen. Unangenehm. Aber jetzt schnell zum Highlight.
Zum Highlight, das kommt jetzt. Du, wir waren, glaube ich, 3 Leute bei uns im Büro zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. Und wir haben mit zu dritt haben wir eine große Ausschreibung gegen einen namhaften Marktteilnehmer damals gewonnen, bei einer öffentlichen Bank.
Mit wie viel Buchstaben? 4?
3.
Okay.
Und es war für uns ein super Durchbruch. Halt,
ja.
Ne? Also das war nicht gewollt. Das war auch, glaube ich, von der Ausschreibung her so nicht gewollt. Aber dieser große Teilnehmer hat halt einen Formfehler gemacht und ist dann aus dem Rennen ausgeschieden. Und wir waren die danach günstigsten und sie mussten uns nehmen. In der Zwischenzeit sind sie sehr froh, dass sie uns genommen haben und wir sind auch da sehr wohl gelitten. Aber damals war das halt für sie, kennen wir nicht, haben wir noch nicht gehört, wer sind die überhaupt? Und da mussten wir uns erstmal vorstellen, in der Zwischenzeit haben wir eine sehr gute Arbeitsatmosphäre mit denen und freuen uns auch für die arbeiten zu dürfen.
Das ist doch eine coole Geschichte. Wart ihr fleißig, habt ihr euren Job richtig gemacht und an der, ich sage immer, Glück ist der Lohn des Fleißigen, gell? Wenn der andere einen Formfehler macht, dann hat man es halt verdient. Und du als Person, Christian, ich sehe das ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, dieser Spagat zwischen Beruf, Familie und Gesundheit, ist der dir immer gelungen in den letzten 25 plus 15 Jahren?
Ich glaube, du hattest beim letzten Podcast gefragt, Work-Life-Balance. Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe zwei Sachen gemacht, die mir sehr viel bedeuten. Ich habe 2 Weltumrundungen gemacht. Mit dem Flugzeug in 14 Tagen jeweils. Mir sehr, sehr viel bedeutet und mich auch weitergebracht persönlich, weil ich ganz reiche Menschen, aber auch ganz, 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 ganz arme Menschen kennengelernt habe und mit denen auch zu gegessen habe. Und das bedeutet mir sehr viel, dass ich diese Zeit für mich nehmen konnte. Ich habe natürlich in diesem Rahmen immer auch geguckt. Wir gucken immer noch, es gibt ja immer Nearshoring, es gibt Outsourcing. Es ist aber so, dass wir den asiatischen Markt und auch die asiatischen Ressourcen nicht aus den Augen verlieren dürfen. Das ist ein riesiger, nicht nur ein riesiger Markt, sondern da ist halt auch wirklich viel, viel Potenzial da. Die Leute sind extrem gut ausgebildet.
Ja, motiviert.
Motiviert. Selbst Leute aus Asien bei uns, das sind tolle, tolle Mitarbeiter. Die anderen auch, nicht? Also nicht missverstehen, aber die sind extrem gut ausgebildet, sind fleißig, sie machen ihre Arbeit. Und das darf man halt nicht aus dem Auge verlieren. Und insofern gucken wir mal, ob wir eine Dependance irgendwo finden können. Wir sind da noch nicht, beziehungsweise Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir waren da sehr viel weiter zu einem Zeitpunkt. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. Ich bin auf jeden Fall daran interessiert, diesen Bogen dorthin zu schaffen und gucken wir mal, wo es hinführt.
Schön. Nur damit ich das verstanden habe, du hast 2 Weltumrundungen in 14 Tagen. Was hast du dann noch Zeit zum Essen gehabt?
Jeweils 14 Tage.
Ach so, jeweils 14 Tage. Sagen wir mal ganz schnell die Reiseroute. Frankfurt,
Boston, Boston, Provincetown, Boston, Newark, Beijing, Chongqing, Chengdu. Dann sollte es eigentlich nach Nanjing gehen, das ist alles in China. Das hat aber dann nicht geklappt, dann bin ich nach Shanghai geflogen, von Shanghai dann nach Taipei bin ich dann nach Bali nach Bangkok, Frankfurt, so ungefähr.
Und Afrika?
Afrika war noch nie dabei. Ja. Ja, weiß ich nicht.
Wahnsinn, was ist das für eine Route?
Ja, das war toll. Ja.
Das glaube ich, ja. Das ist eine krasse Erfahrung. Und das zweimal?
Das habe ich zweimal gemacht, ja. Ein bisschen andere Reihenfolge, aber grundsätzlich. Ja.
Bevor wir zu deiner Firma weitergehen, noch ein Punkt, eine Frage über dich persönlich, was die meisten Menschen nicht wissen.
Vielleicht, was nicht so viele über mich wissen, ist, dass ich eine spezielle Bindung zu Japan habe. Ich habe dort 1,5 Jahre für die Deutsche Bank gearbeitet und das war für mich, hat mich sehr stark verändert.
Okay, musst du mir erzählen. Was hast du in Tokio so gemacht? Was hat man da? Weil da erlebt man ja spezielle Sachen.
Das war lebensverändernd für mich. Ich weiß nicht, ob das hier hingehört, aber es war lebensverändernd für mich, weil es alles das Wertesystem, was ich bisher kannte und in Deutschland auch so genossen habe, völlig in Frage gestellt hat, weil das deren Werte sind nicht unsere Werte.
Nein. Ne? Ja.
Und da ich ein sehr, du sprachst vom Netzwerken, ich netzwerke halt anders. Ich bin sehr tief mit den Mitarbeitern auch aus Japan verbunden gewesen. Wir haben gemeinsame Onsen-Touren gemacht. Das war nicht selbstverständlich, dass jeder das mitmachen durfte. Bin mit den Angeln gewesen. Ich habe viel Zeit mit denen auch privat verbringen dürfen. Und dazu muss man sagen, dass Japaner eigentlich nie einen nach Hause einladen, also ganz selten mal. Also es kann schon mal passieren, aber es ist eher ungewöhnlich, weil die Frau vielleicht nicht genug Englisch spricht und man dann Angst hat, dann das Gesicht zu verlieren, weil man nicht weiß, wie man sich richtig verhält einem Ausländer gegenüber. Jedenfalls zu der damaligen Zeit, das mag heute anders sein. Und insofern war das eine große Hochachtung, die mir entgegengebracht worden ist. Und wir haben sehr schöne Zeiten miteinander verbracht und auch die Abschiedsparty von dem, das war sehr, sehr schön. Also ich habe die Zeit sehr genossen, es waren 1,5 Jahre und ich bin auch der Deutschen Bank sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit eingeräumt hat. Das hat für mich mein Leben verändert, weil als ich wieder zurückgekommen bin, war ich anders, als ich losgegangen bin.
Ja.
Und das ließ sich auch nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, ich habe dann zu dem damaligen Zeitpunkt meinen Freundes- und Bekanntenkreis einmal so recycelt halt.
Ja.
Das hat mich so verändert, dass das nicht mehr kompatibel war, beziehungsweise die Freunde, die ich bisher hatten, mich so nicht mehr verstanden haben. Nicht alle, aber ein Großteil davon hat mich nicht verstanden, warum ich denn so anders geworden bin.
Ja, ich muss sagen, ich war beruflich 2 Wochen in Japan und ich gebe dir da recht, ich empfehle jedem, einmal in seinem Leben nach Japan geflogen zu haben, weil man glaubt es nicht. Also ich bin ja in Südamerika aufgewachsen, das ist auch eine andere Welt, das ist aber eine westliche Welt und die japanische Welt ist wie ein anderer Planet. Wenn du da bist und läufst, dann denkst du, du bist nicht auf dieser Welt. Das ist eine ganz eine andere Orientierung und ich glaube, als Amerikaner, der du ja schlussendlich bist, liegt Amerika und Japan diametral auf der gegenüberliegenden Seite von Ich-Orientierung zur Gemeinschaftsorientierung. Ja. Ich glaube, da ist es noch mal ein größerer Spagat zum Deutschen, der nach Japan geht, wo es auch schon ein großer Spagat ist in der Kultur.
Auf jeden Fall. Also es ist eine ganz, ganz, ganz andere Welt halt. Ne? Und es hängt auch davon ab, wie sehr du bereit bist, dich in diese Situation einzubringen. Es gab Leute, die haben tatsächlich ihr westliches Leben weitergelebt, haben nur mit Expatriates gearbeitet. Ja. Das habe ich nicht gemacht.
Ja,
also ich habe tatsächlich auch japanische Freunde gehabt und zum Teil habe ich sie heute noch.
Oh, schön.
Und wenn ich hinkomme, dann kann ich auch mit meinen alten Kollegen noch ein Trinken gehen oder was essen gehen. Und das ist schön, dass man einfach die Möglichkeit hat.
Dann wäre eigentlich die Stadt deiner Wahl Düsseldorf und nicht Frankfurt, oder?
Nee, die mag zwar alt, da muss ich ganz ehrlich sagen, Kölsch geht nicht so an mich ran, aber der Karneval in Köln ist halt einfach schön.
Nee, ich meine wegen der japanischen Community,
ja, die ich
sehr
weiß,
stark
ja,
in Düsseldorf ist, aber okay.
Ich habe ein gutes japanisches Restaurant, Iwase, kann ich nur jedem empfehlen. Weiß nicht, ob das jetzt Schleichwerbung ist, aber tatsächlich das meiner Meinung nach beste deutsche, also japanische Restaurant in Deutschland ist Iwase in Frankfurt. Ein ganz kleiner Laden von einem Sushi-Master geführt. Iwase-san, merkwürdigerweise. Und ganz tolles Essen dort.
Na, ich freue mich über die Einladung, Christian.
Kommt.
Okay, dann gehen wir mal weiter zu der Firma IT Professionals AG. Und ich bin ja so ein klassischer Staffer. Ein SAP, ein Clinical Trial Manager bei einem Kunden. Du spielst ja das Spiel ein bisschen anders. Bei dir ist richtig viel Volumen. Gleis uns doch mal auf, was IT Professionals AG so macht.
Also wir vermitteln für Banken und Versicherungen, also in Financials, vermitteln wir hochqualifiziertes Personal.
Mhm.
Dabei alle Spielarten, grundsätzlich hauptsächlich Contracting, auch mal Managed Services. Wir bestellen auch Leute direkt bei uns ein, auf befristete Zeit, wenn die Firmen das so wollen. Wir spielen also alles, was gespielt werden muss, spielen wir mit denen. Dabei haben wir aber dieses gesamte Spektrum, was eine Bank hat. Also die erwarten von uns, dass wir von Financial Controller bis zum IT-Experten alles liefern können.
Also ihr seid heute sagen wird man ein Full-Service-Provider für eure Kunden.
So ist jedenfalls die Hoffnung, ja. Also nein, also ich bin ganz ehrlich, für mich war wichtig und deswegen habe ich auch mit Myrix angefangen. Ich möchte, und ich bin eine ganz ehrliche Haut und ich möchte gern, dass das, was ich anbiete, auch gut ist. Halt. Das ist für mich immer eine Maßgabe, die auch bei uns in der Firma auch als Credo über allem steht. Halt. Und das hört sich so cheesy an, aber das ist tatsächlich so, wie meine DNA funktioniert.
Am Ende entscheidet der Alltag, wenn in schwierigen Situationen committest du dich auf Qualität oder nicht.
Für mich war das immer wichtig, dass der Kunde zufrieden ist. Ich habe immer gedacht, wenn eine Kundenzufriedenheit dann existiert, dann werden sie mich auch nehmen halt. Ja. Und ich, klar, dann kommt vielleicht der andere, der vielleicht ein bisschen frecher, ein bisschen schneller dabei ist, vielleicht kriegt er mal einen Zug. Aber on the long run, dann bin ich derjenige, der vielleicht dann tatsächlich die bessere Kundenbindung hat. Das ist meine Maxime. Ob das richtig ist oder falsch ist, weiß ich nicht. Aber so funktionieren wir. Und wir legen sehr viel Wert darauf. Und auch meine Mitarbeiter, die verstehen die Begriffe in den Banken und in Versicherungen und wissen halt, wenn es, weiß ich nicht, irgendwelche Begriffe, die halt speziell gefordert werden in den Ausschreibungen, dann verstehen wir die. Und wir müssen dann nicht erst nachsuchen, sondern die wissen genau, wo sie hingreifen müssen. Die finden die Leute, die dafür geeignet sind. Und das ist mir halt sehr wichtig, dass wir Qualität liefern. Und das wird uns auch so bescheinigt.
Sehr schön. Macht ihr sehr gut. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr bei IT Professionals?
Zurzeit 14.
Ja. Und verrätst du uns, wie viel Umsatz ihr macht? Total Außenumsatz?
Dieses Jahr werden wir vermutlich bei 61 Millionen Euro liegen.
Das ist ja ein richtiges Brett. Also für 14 Mitarbeiter 61 Millionen, das ist eine Summe.
Wir sind sehr effizient aufgestellt. Wir haben Prozesse frühzeitig angefangen zu automatisieren. Viele davon oder Teile davon sind auch Durchleitegeschäft. Mhm. Und trotzdem müssen die halt abgewickelt werden und Verträge geschrieben werden. Da haben wir frühzeitig angefangen, Prozesse zu stricken, die dafür geeignet sind, dass wir das Volumen durchschieben können.
Erklär mir mal den Begriff Durchleitegeschäft.
Ja, also es gibt ja dieses klassische MSP-Geschäft, das ist es aber nicht, sondern wir werden sozusagen, MSP wäre ja nur, dass ich den Vertrag halte.
Mhm. Also Hays hat den MSP und ihr seid ein Sublieferant und liefert über Hays in den MSP. Die verwalten quasi den Ressourcen, Anfragen und Verträge und die Abrechnung, aber ihr seid der Recruiter quasi.
Nee,
Vertragspartner.
Nein, anders. Nein. Also es ist so, dass wir, also ein MSP würde normalerweise einfach nur einen Vertrag machen und würde die Rechnungsabwicklung machen und rechnet zum Kunden gegenüber ab.
Ja.
Das machen wir auch.
Okay.
Aber wir sind auch für die ganze Compliance zuständig. Das heißt, es gibt ja starkes regulatorisches Wesen bei den Banken, die eingehalten werden müssen auf vielerlei Ebene. Mhm, und wir sind dafür auch zuständig, dass wir diese Regulatorik einhalten, dass wir überprüfen, dass die Banken, die Kontraktoren oder die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Regulatorik einhalten. Und es kann halt auch passieren, es ist Gott sei Dank noch nicht passiert, aber es kann auch passieren, dass wir ein Audit begleiten müssen, was dann dementsprechend von der Europäischen Zentralbank oder der Bundesbank passiert oder irgendeinem anderen aufsichtsführenden Organ und müssten dann halt mit zu der Firma, die unter uns vertraglich vereinbart ist, dementsprechend hingehen und dort ein Audit durchführen, dass die bestimmte Regularien einhalten, die dem Vertrag dann zugesprochen sind.
Kann ich jetzt unter Durchleitegeschäft auch verstehen, dass euer Kunde mit irgendeinem englischen Recruiter Geschäft macht, die sind aber nicht als Lieferant gelistet und die finden jetzt einen und dann sagen sie zu dir, hier Christian, nimm Kandidat X, der kommt von dieser englischen Agency, mit dem wollen wir keinen Vertrag machen, nimm den und mach eine Regelung mit der englischen Agency?
Genau, wir machen das von sehr großen deutschen Beratungen oder internationalen Beratungen bis zur englischen Consultancy, leiten wir alles durch tatsächlich.
Okay. Nennt man das Payroll-Geschäft oder ist das der falsche? Du sagst Durchleitegeschäft?
Ja, ein Kunde von uns nennt das Routing. Ich glaube, es gibt da 1000 Begriffe dafür. Der Unterschied zum Payrolling wäre halt dieser Compliance-Bit, der normalerweise nicht dabei ist. Halt. Normalerweise bist du dann nur für die Abwicklung zuständig. Wir sind aber auch für die Compliance zuständig.
Und ihr nehmt dann ein Prozent oder einen fixen Teil vom Stundensatz oder wie läuft
das? Es gibt beide Modelle. Es hängt davon ab, ob das ein Festpreisangebot ist oder eine Tagesrate. Bei dem einen gibt es einen festen Satz, bei dem anderen gibt es einen Prozentsatz.
Und jetzt rate ich mal ins Blaue. Das sind dann so, wenn ich so einen Spezialisten habe, irgendwas zwischen 5 bis 7,5 Euro pro Stunde.
Wo muss ich unterschreiben?
Ah, das ist zu viel. Bin ich da in der Vergangenheit? Früher hat man so viel bezahlt, oder?
Gibt es vielleicht auch noch. Hängt immer davon ab, wo man ist. Mhm.
Also deine Antwort ist weniger.
Die Antwort ist, dass ich da nicht so drüber reden möchte.
Das ist auch total legitim, nicht drüber reden zu wollen. Ist ja dein Kerngeschäft. Okay, spannend. Und wie viele Leute habt ihr dann da auf der externen Payroll, also 14 intern, und wie viel habt ihr im Projekt?
Das schwankt natürlich. Wir haben irgendwo zwischen, also um die 500 Leute kann das schon mal im Jahr sein, im Jahresdurchschnitt. Aber die sind dann nicht immer da, sondern wir haben dann 500 externe oder Firmen durchgeleitet. Da können auch mehr Leute hinter sein. Mhm. Das zählen wir nicht immer so sauber. Ne? Aber grundsätzlich sind es irgendwo mindestens 250, meistens eher 350, 400 bis zu 500 Leuten, die wir dann dementsprechend durchleiten.
Okay, das ist ja schon eine Zahl. Und teilt sich das dann viele in Arbeitnehmerüberlassung und Freelance auf oder eher Richtung Freelance?
Freelancing ist ein großes Geschäft, ja. Weil es auch wirklich hochqualifizierte Experten sind, die auch nicht im Moment in Deutschland sitzen müssen, sondern vielleicht auch im europäischen Ausland. Wir haben aber auch ein Ü-Geschäft. Das ist ein kleiner Satz. Ich denke mal aber, dass der steigen wird in den nächsten Zeiten. Du hast ja auch angekündigt, dass es demnächst eine Schulung bezüglich Kira gibt. Mhm. Kira wird das sicherlich noch mal verschärfen, diese ganze Geschichte. Und in dem Rahmen denke ich, dass wir dort auch mehr ANÜ-Geschäft haben werden, beziehungsweise es gibt noch die Möglichkeit eines Managed-Service-ähnlichen Vertragskonstruktes, wo letztendlich die Leute dann bei uns angestellt sind und dann als Managed-Service dann angeboten werden.
Ja, genau, so quasi werksvertragsähnliche Dienstvertrags mit Werkvertraganteilen oder Werkvertrag mit Dienstvertraganteil.
Wie man das auch nennt, ja.
Genau. Das höre ich immer öfters in den letzten 12 bis 24 Monaten.
Ja, es scheint, ich glaube, die Angst geht auch um, was da genau passiert mit Kira und Co. Die neue Regierung hat es auch noch nicht geschafft, da irgendeine Regelung zu finden, anstatt dass man ein Schweizer Modell oder ein niederländisches Modell oder, ich meine, es gibt gut funktionierende Modelle im europäischen Ausland, auch direkt mit der Grenze zu Deutschland. Aber da man ja diese Riesenbeamtenschar hat, die man nicht weiß, wie man sie eingliedern soll und es auch noch Lobbyverbände gibt von Architekten und Ärzten und ähnliches, die auch in ihren eigenen Kassen bleiben wollen, kann man da keine vernünftige Lösung finden. Schwierig.
Ja, ich bin ja jetzt 4 Jahre in Amt und Würden bei ABSCO und wir machen ja auch Political Lobbying und Thema Scheinselbstständigkeit, Freiberufler. Da war ich wirklich unbedarft, als ich gestartet bin. Das würde ich sagen, ist in ABSCO mein größter Misserfolg, dass wir in dem Bereich gar nichts bewegt haben. Ich habe mit so vielen Politikern gesprochen und mit so viel unserer Political Lobbying Agentur. Es ist nicht änderbar. Es ist ein sehr komplexes Thema. Wie du sagst, es gibt 1,3 Millionen freie Berufe in 4 unterschiedlichen Kassen oder Säulen und jede Säule ist grundsätzlich anders, ja, weil ein freier Beruf ist jetzt auch ein Künstler oder ein Steuerberater oder ein Jurist oder halt der Freelancer, wie wir ihn als Freelancer, wo es ungefähr 350.000 in Deutschland gibt, titulieren würden und alle haben grundsätzlich andere Anspruchsgrundlagen, andere Interessen, andere Vertretungen und da gibt es gar keinen Konsens bei den freien Berufen und dass jemand sagen würde, Freiberuflichkeit, so wie wir das interpretieren, das ist oder wie der ADSW sagt, freie Wissensarbeit, ist so als Einzelstück nicht angreifbar oder gesetzlich umsetzbar und wird sich nichts ändern. Das ist das total Traurige. Es wird sich in Deutschland diesbezüglich nichts ändern. Es wird nur schlimmer werden, wenn die Bundesagentur und andere Sozialversicherungsträger, Anführungszeichen, ich muss immer aufpassen, was ich im Podcast sage, aber eine Hexenjagd auf Freiberufler machen. Du als Amerikaner mit 48% flexible Arbeitsmodelle in Amerika zu 52% Festanstellung. Meines Erachtens nach, ich erzähle es oft, Zukunft der Arbeit ist flexibel und spezialisiert und nicht die Festanstellung. Was sagst du dazu?
Auch, also, wir haben jetzt gerade einen Vertrag mit in Kalifornien abgeschlossen mit einer KI-nahen Firma. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass es gibt auch in Kalifornien sowas ähnliches wie Scheinselbstständigkeit, ne?
Klar.
Und das gibt's auch überall und das ist auch in Ordnung, dass man Sorge dafür trägt, dass die Leute ordentlich versichert werden. Bloß die Frage ist halt, ob man nicht einen besseren Weg endlich mal in Deutschland findet. Und dass man anstatt immer Bürokratie und versucht dann über irgendwelche Auslegungen, das ist das Schlimme. Es gibt auch keine klaren Leitlinien, an denen wir uns festhalten können. Sondern es gibt immer Interpretationen und dann kann die Rentenversicherung letztendlich mit Textbauschein versuchen, einen dann dementsprechend zu behaken halt. Ne? Und beschäftigen einen Riesenheer von Rechtsanwälten, um jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, dementsprechend zu verklagen. Das kann man so machen. Ob das der deutschen Wirtschaft hilft, ob das der Wettbewerbsposition von Deutschland hilft, das mag ich zu bezweifeln wagen. Weil ich einfach glaube, dass wir besser gestellt werden, wenn wir das Wissen, was diese Leute haben und vorantragen wollen, dementsprechend höher wertschätzen würden und denen die Möglichkeit geben, dann auch mehr Geld zu verdienen, wenn sie das wollen. Und aber denen im gleichen Maße irgendeine Form von Rente einfach unterschieben halt und einfach sagen, okay, ihr müsst das halt einfach machen halt. Ja. Das geht in der Schweiz, es geht gut in der Schweiz, es geht gut in Holland, warum nicht in Deutschland halt? Nicht? Aber Deutschland macht immer alles. Wenn man es kompliziert macht, dann macht Deutschland das dann 5-mal so kompliziert, wie es sein muss halt.
Ja, und noch dazu gesagt, was für mich erschwerend dazu kommt, und wenn man mit so Portalen wie Freelance oder Freelancer Map spricht und dann halt guckt, was ist der Anteil von den Freiberuflern in den Projekten, die in Deutschland wirklich wohnen, dann gibt es da halt eine klare Wandlungsbewegung, dass die Freiberufler aus Deutschland rausgehen ins europäische Ausland, weil wenn ich mir diesen, sorry, Scheiß, Anführungszeichen hier geben soll, da gehe ich doch lieber nach Malta oder nach Litauen oder nach wo, Buxtehude, keine Ahnung wohin, arbeite remote in das deutsche Projekt rein. Aber für uns in Deutschland ist es eine Katastrophe. Ja, wir verlieren die Leute, hochqualifizierte Leute, die freiberuflich aktiv sind, gehen ins Ausland. Das heißt, die Kinder werden auch nicht mehr in Deutschland sein. Wir verlieren das Steuersubstrat in Deutschland, weil die jetzt woanders versteuern. Und wir verdienen das Know-how in den Projekten vor Ort mit unseren deutschen Kunden. Also wir haben dreifach verloren. Und da bin ich extrem leidenschaftlich und würde gerne mal mit einer Brandrede durch den Bundestag rennen. Aber wird wahrscheinlich auch nichts bringen.
Das wird, solange wir so viele Beamte haben, und nichts gegen Beamte grundsätzlich, aber wird das, drei Viertel des Bundestags sind Beamte, nicht? Die werden da bestimmt nicht von ihren Fründen runtergehen wollen, und ohne da eine Lösung zu finden.
Ich habe da ein sehr interessantes Gespräch mit dem Pascal Kober gesprochen, von der FDP. Ganz interessante Persönlichkeit, ist Feldprediger bei der Bundeswehr im Auslandseinsatz in Mali gewesen und ist jetzt im Deutschen Bundestag. Und war ja in der FDP-CDU-Regierung mit dabei, hatte es ja auch im die Reform der Freiberuflichkeit, stand ja auch im Regierungskonzept, wurde nicht umgesetzt. Ja. Und ich habe gesagt, warum pusht ihr das Thema nicht? Ich bin kein FDP-Wähler, aber trotzdem, die FDP ist die einzige Partei, die Freiberuflichkeit wirklich verstanden hat, weil es halt auch wirtschaftsnahe Leute sind, die Freiberufler einsetzen und wissen, was Flexibilisierung des Arbeits bedeutet. Und er hat gesagt, wir können das nicht pushen, weil die gewerkschaftsnahen Parteien, die würden einen Gegenzoll fordern, was so immens sein wird, dass wir diese Freiberuflichkeit, diese 350.000 Leute aus der Grauzone in eine weiße Zone reinbewegen würde. Wir würden so einen Gegenfront bezahlen müssen dafür, dass wir es lieber gar nicht diskutieren, dass wir es lieber totschweigen und so weitermachen, wie es ist. Ich hoffe, ich habe den Herrn Kober jetzt nicht falsch interpretiert. Falls nicht, schreibe ich gerne eine Stellungnahme, aber ich finde das total traurig.
Wir haben, was du berichtet hast, kann ich so bestätigen. Wir haben einige sehr hochqualifizierte Mitarbeiter, die jetzt nach Portugal, nach Spanien, nach Schweden, von allen Ländern halt mit einem hohen Steuersatz gehen, weil sie einfach auf diese Diskussion halt nicht mehr eingehen wollen.
Ja, ich verstehe das auch. Ich finde das total traurig, und ich finde, wir müssen da in Deutschland pragmatischer werden, ja. Ich verstehe das, ja. Ich finde Gewerkschaften auch gut. Ich finde Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung muss beides sein. Grundsätzlich beruht der deutsche Erfolg, der Nachkriegserfolg auf einem gesunden Ausgleich beider Interessen. Aber muss ich ganz klar sagen, wenn ich als Gewerkschaftsvertreter Freiberuflichkeit nicht verstehe, dann muss man halt mal sich ein bisschen Freiberuflichkeit anschauen und schauen, was da für eine Dienstleistung erbracht wird, eine hochwertige Dienstleistung, die wichtig für unsere Gesellschaft sind. Aber wir haben eigentlich über IT-Professionals gesprochen. Jetzt sind wir schon fast in den Branchenteil angelangt. Ich hoffe, die Zuhörenden verzeihen das, diesen langweiligen Exkurs in die deutsche Politik.
Ja, und wir machen das jetzt seit knapp 25 Jahren.
Und du hast nicht mal graue Haare.
Doch, habe ich.
Ah ja?
Ja, hier, guck. Ja. Ich hab so Patches davon.
Aber nicht so viel wie ich. Also es scheint dich nicht so schlimm tangiert zu haben, das Thema.
Beutegermane, keine Ahnung.
Guten Gene aus Culver City.
Genau, die guten amerikanischen deutschen Gene, die ich habe. Halt,
ja. Ja, klasse. Sag mal, als eine Frage hatte ich mir ganz groß aufgeschrieben. Du bist ja, ich habe eine Ausbildung zum Speditionskaufmann, aber sonst habe ich ihn immer nur in unserer Branche gesehen, als Branchenfremder, der hier reingekommen ist. Wie nimmst du die Branche wahr? Wie hat sich die verändert über die Zeit? Und was siehst du als eine Herausforderung der Branche für die Zukunft?
Also was ich sehe, ist halt, dass die Firmen immer größer werden, ne? Also dass wenig kleine Firmen noch da sind. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Jetzt gerade auch mit der jetzigen Krise scheinen mir da doch gerade die Kleinen dann dementsprechend relativ schnell dann umzufallen. Aber vielleicht irre ich mich da. Ich denke, dass wir eine Konzentration sehen von einigen wirklich großen Firmen. Dadurch, dass halt auch, und da muss ich dann wieder zur Politik wieder zurückspringen, nur ganz kurz, ein kurzer Schlenker, dadurch, dass die Scheinselbstständigkeit so unter Feuer ist halt, ne, haben natürlich dann Beratungsgesellschaften, die dann die freien Berater aufkaufen und dann mit einem mehr oder weniger guten Salär haben, natürlich ein breites Feld. Und das sehen wir halt auch im Müritz-Markt, das sehen wir auch in anderen. Und das ist überhaupt gar keine despektierliche Meinung, die ich da habe, sondern es ist halt einfach, ich sehe das halt einfach, ich sehe, dass ein Heer von Müritz-Beratern in der Zwischenzeit ihr Geld damit verdient, dass sie bei Beratungsgesellschaften unter Dampf sind. Und das ist nicht, weil sie es wollen, sondern weil es halt einfach so schwierig ist, die Projekte zu gewinnen. Halt, ne?
Ja,
genau. Das sehen wir halt. Und das ändert sich halt. Ne? Also Größe scheint eine wichtigere Rolle zu spielen, als sie vielleicht vor 20 Jahren eine Rolle gespielt hat.
Ja, da habe ich zwei Meinungen dazu. Ich beschäftige mich viel mit Zahlen, Daten, Fakten. Zumindest im Vergleich zu England oder Amerika haben wir sehr wenig große Firmen. Also der Marktanteil von den großen Firmen ist erstaunlich gering. Und was man in Deutschland schon sehr viel hat, ist extrem viele kleine und mittelständische Staffing-Unternehmen, auch im Bereich Contracting. Und da gibt es meines Erachtens nach, ich weiß gar nicht, ob man im Podcast darüber sprechen darf, aber Freiberuflichkeit ist ja so im Graubereich. Ja? Und wenn du feststellst, dass du ein Freiberufler im Graubereich beschäftigst, ist es besser, es nicht zu wissen, als es nachweislich zu wissen. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja. Und deswegen gibt es meines Erachtens nach viele, wir versuchen dabei ABSCO auch den Qualitätsstandard hochzuhalten, viele kleine und mittelständische Contract-Vertriebsunternehmen, die halt nicht auf Compliance im Bereich Scheinselbstständigkeit gucken, sondern einfach den Deal suchen und dann sich denken, mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, und der Punkt Nummer zwei, das ist was, was ich auch wirklich in den letzten 5 Jahren sehe, das war schon immer so ein Thema. Die größten Kunden von Staffing-Unternehmen waren früher immer schon Beratungsunternehmen. Ja, ganz spannende Geschichte. Und in den letzten 5 Jahren sind die Beratungsunternehmen die größten Staffing-Unternehmen gesehen. Und die sehe ich jetzt natürlich nicht in meiner ersten Betrachtung. Ich gucke ja nur auf die Staffing-Firmen. Aber wenn man mal sieht, was die Beratungsunternehmen in den letzten 3 Jahren dazugebaut haben am Beraterstamm, wie viel Umsatz die machen, und die interessieren sich ja null für eine Lündonk-Liste. Ja? Die tun den Teufel, in der Lündonk-Liste zu erscheinen. Die wollen da gar nicht wahrgenommen werden, weil die nehmen nämlich das Doppelte an Provisionen, was wir nehmen, machen eigentlich nichts anderes, heißen aber nur Beratungsunternehmen und nicht Personaldienstleister oder Staffing-Firma, das ist der ganze Trick dabei. Und von den Leuten lassen wir uns die Butter vom Brot nehmen, nur weil es dieses Regierungs- oder dieses Compliance-Thema gibt.
Dem stimme ich zu. Also ich glaube, dass Beratungsfirmen in der Zwischenzeit teilweise zu Staffing-Firmen oder zu Providern von Ressourcen mutiert sind. Der Punkt ist halt auch, dass keiner das anzweifeln würde, dass eine große Unternehmensberatung halt völlig compliant ist. Halt, ne? Das ist halt so. Und das ist halt, wenn man kleiner ist, dann halt eine andere Fragestellung.
Ja, dann noch eine Frage, Christian, bevor wir zur Schnellfragerunde übergehen. Und zwar, was war dein persönlich schönster ABSCO-Moment bisher?
Tatsächlich ist es so, dass ich bei den Awards dabei war. Da habe ich wirklich sehr viel Spaß gehabt und das fand ich sehr, sehr schön, was ihr da erreicht habt in der Zwischenzeit. Das war wirklich eine tolle Veranstaltung, die ihr da in Wiesbaden gemacht habt und ich teilnehmen durfte. Und Dankeschön nochmal dafür. Ich glaube, das ist wirklich werterhöhend auch für die Staffing-Branche, dass wir dort eure Repräsentation auch als EBSCO haben und auch dich persönlich da auch nochmal da. Ich will dich nicht über den Klee loben, sonst fliegst du zu hoch, aber ich finde, das machst du ganz hervorragend, wenn ich das so sagen darf. Und ich finde, das zeigt sich auch daran, was du da geschaffen hast. Halt.
Herzchen. Vielen Dank. Aber ich glaube, du wolltest mir jetzt ein bisschen über den Klee labern, weil du schon Angst oder Befürchtung von der Schnellfragerunde hast, lieber Christian. Kann
definitiv,
das sein?
Definitiv.
Okay, ich stelle dir schnelle Fragen. Du antwortest mit der angegebenen Antwortmöglichkeit oder ja oder nein. Keine weiten Ausführungen. Ready? Steady? Go. Work-Life oder doch Work-Life-Balance?
Work.
Welche Vertragsart schlägt in deinem Herz?
Contracting.
Sehr schön. Warst du jemals Top-Biller? Ja?
Top-Biller? Sowas haben wir nicht bei uns.
Was war dein höchster Billing-Rekord?
Wir sind da... Ich soll keine langen Ausführungen machen. Wir funktionieren so nicht.
Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Farmer.
Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Lern einen vernünftigen Job.
Worauf beziehst du das? Auf deine Bankzeit oder auf die Staffing-Zeit?
Nein, das war alles toll und hat seine Herausforderungen gehabt und Probleme und alles. Ich möchte es gar nicht anders haben. Ich möchte auch nicht irgendeinen Zeitloop haben, wo ich das wieder alles nochmal machen müsste. Halt, ja.
Gut, Folgefrage. Welchen Beruf würdest du lernen, wenn du jetzt nochmal 18 wärst?
Astronaut.
Für was gibst du privat am liebsten Geld aus?
Technik.
Also so Gadgets und sowas?
Wi-Fi-Router, Handy, sowas in Richtung.
Okay. Was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Habe ich keinen.
Remote oder Office, was bevorzugt ihr?
Ist das immer noch die Schnellfragerunde?
Ja, also Remote oder Office, musst du sagen.
Ach so, okay. Office.
Gibt es Vacation, ja oder nein?
Ist noch nie angefragt worden.
Gibt es eine 4-Tage-Woche?
Nein.
Wie viel muss man bei euch billen? Und jetzt sagst du mir, ihr seid nicht so ein Unternehmen, um ein Top-Biller zu sein?
Genau, wir sind nicht so eine Firma.
Was schaffst du, um deine Top-Performer langfristig motiviert zu halten?
Wir versuchen, sie performancegerecht zu bezahlen.
Was war der größte Fehler, den ihr als Firma je gemacht habt?
Wir haben mal eine Software gekauft, die war fürchterlich.
Wie hieß die?
weiß ich nicht mehr. Das habe ich schon wieder verdrängt. Halt. Das war ein ganz fürchterliches System. Das konntest du nichts eintragen und hat einen Mitarbeiter von mir ausgesucht gehabt und ich habe das nicht kontrolliert. Und das war mein auch ein persönlich größter Fehler dann.
Okay. Wen aus der Branche würdest du gerne mal persönlich treffen?
Ich habe dich kennengelernt, Marco Glasner kennengelernt, Jonas Lündock, ganz viele Leute, sind ganz tolle Menschen, die ihr auch bei EBSCO versammelt habt. Ich finde die alle sehr spannend und unterhalte mich gern und genieße das halt auch, wenn ich dann mich aus meinem Schneckenhaus heraus hole, dass ich dann auch mal mit diesen Menschen dann halt mal einen Gedankenaustausch machen kann.
Sehr schön. Christian, jetzt hast du noch eine Chance, einen Punkt der Audience mitzugeben, was du schon immer mal allen Stefan in Deutschland sagen wolltest.
Da hätte ich mich vielleicht besser darauf vorbereiten sollen.
Oder was würdest du einem jungen Rekruter, der jetzt in die Branche kommt und den Podcast hören, was würdest du dem mit auf den Weg geben wollen?
Es ist eine extrem spannende Branche. Staffing macht richtig Spaß. Es hat Herausforderungen, aber Menschen kennenzulernen und mit Menschen zu arbeiten und sie zu interviewen und voranzubringen und auch zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, ist wahnsinnig spannend. Man sieht alles, was mit diesen Menschen passiert. Und ich finde das eine wahnsinnig spannende Geschichte und ich möchte da nichts anderes machen im Moment.
Wir sind Lebenslinienveränderer, sage ich immer so schön dazu.
Definitiv, ja.
Also, liebe Lebenslinienveränderer, wir sind heute schon wieder am Ende gekommen. Vielen Dank, Christian, dass ich dich aus deinem Schneckenhäuschen hier zum Podcast Recruitment on the Road locken konnte. Und dir, lieber Zuhörende, schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Hoffentlich nicht auf zweimal so schnell oder eineinhalbmal so schnell, sondern in Realtime. Ich wünsche dir ein gutes Geschäft, gutes Netzwerken und bis bald bei Recruitment on the Road. Tschüss!
Tschüss.
Das war's schon wieder bei Recruitment on the Road. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche.